gekauft hat und auch noch weiter reinigt, Herr. Wir loben dich, Herr, für die Wirksamkeit deines Blutes, deiner Vergebung. Herr, gib uns heute reine Herzen, dass wir dich schauen, dich hören, Herr. Und wir beten von ganzem Herzen, dein Reich komme, Herr. Dein Wille geschehe, Herr. Du sollst deine Freude bekommen mit uns, mit deiner Gemeinde. Dein Reich sei hier, Herr Jesus. Herr, wir wollen nichts als dein Reich, deine Anwesenheit, Herr. Amen. Wir haben jetzt schon so viele Aspekte über das Reich gehört und heute wollen wir einen neuen Aspekt berühren, der auch unter uns schon lange nicht mehr erwähnt wurde. Das ist das Reich Gottes. Die Gemeinde und die Einheit der Gemeinde. Und es ist eine wunderbare Sache, einfach das Reich Gottes schon zu sehen und zu wissen, Gott regiert. Das ist, Gott ist unter uns. Das ist wunderbar. Aber wir wollen heute noch ein bisschen mehr sehen, klarer sehen, auch was die Voraussetzungen sind, dass der Herr seine Herrlichkeit zeigen kann, den Geist erwecken kann, uns alle versorgen kann und etwas schaffen kann zu seiner Freude, die Gemeinde in Einheit. Ich habe mir heute sehr viel vorgenommen, das vom 1. Mose bis Offenbarung mal durchzusprechen in ganz großen Schritten. Und lass uns einfach mal anfangen mit Abraham. Also das Reich Gottes im Alten Testament ist nicht so wie im Neuen Testament. Es ist natürlich Gott selbst, der im Mittelpunkt steht, das ist im Alten und Neuen Testament, im Alten und Neuen Bund dasselbe. Gott steht im Mittelpunkt, der Herr. Und dieser Herr hat Beziehungen zu uns Menschen. Das ist wunderbar. Und Gott und die Beziehung zu uns Menschen, sie bilden das Reich, damals wie heute. Was sich aber entscheidend und wesensmäßig geändert hat vom alten Bund zum neuen Bund ist, dass Gott heute in uns wohnt. Damals war es der Gott, der von außen berufen hat, von außen geleitet hat. Nur wenige Menschen konnten diese innige Beziehung mit ihm pflegen. Und das ganze Volk hörte auf diese wenigen Menschen. Aber heute spricht Gott zu jedem Glied seines Leibes. Und da sind wir eben auch angesprochen. Wir sind dabei, wir sind mittendrin. Wir sind in Gott und Gott ist in uns. Dazu muss natürlich etwas geschehen. Aber es ist nicht so schwer. Allein durch Glauben, durch Vertrauen auf den Herrn, gehen wir den Weg, den Gott uns gewiesen hat, bis hin zu der Gemeinde in Einheit, bis hin, ja, dass wir seine Braut sind und auch seine Wiederkunft erwarten. Lob den Herrn. Ich will anfangen mit der Berufung von Abraham. Die Schrift sagt, die Herrlichkeit des Herrn erschien unserem Vater Abraham. Abraham hat vor vielen tausend Jahren gelebt. Aber in einem gewissen Sinn lebt er immer noch, nämlich in dem Wort. In dem Zeugnis, was über ihn geschrieben steht. Abraham glaubte Gott. Aber dieser Glaube war zuerst ein Mini-Glaube. Die Herrlichkeit des Herrn erschien dem Vater Abraham und das veranlasste ihn, weil auch Gott ihm das so konkret gesagt hat in diesem Augenblick, verlass deine Vaterstadt, dein Vaterhaus, verlass das Land deiner Väter und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Und er und seine Familie, sein Vater, machten sich auf und zogen den Euphrat entlang und kamen in das Land Kanaan, erstmal Haran und so weiter. Das spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall, was hier wesentlich ist, da erschien Gott jemanden. Und dieser war so berührt von diesem Erscheinen Gottes, dass er sich aufmachte. Das setzte ihn in Bewegung. Das setzte ihn in Bewegung und er folgte diesem Leiten Gottes. Wenn wir den Herrn kennenlernen und berühren, das setzt uns in Bewegung. Wie auch immer, aber es verändert unser Leben. Und für ihn begann ein großartiges Leben in Verbindung mit Gott. Er war kein Glaubensriese, der Glaube wuchs aber im Laufe seines Lebens. Und bestand er jede Prüfung, die ihm Gott gegeben hat. So ist es, wenn wir mit Gott wandeln. Ja. Ihr wisst, Abraham hat einen Sohn, der hieß Isaak. Und Isaak hatte einen Sohn, der hieß Jakob. Und Jakob hatte 12 Söhne. Und diese, ja. Und sie zogen, ich muss jetzt Sprünge machen, sie zogen aus nach Ägypten. Sie wohnten im Lande Gosen. Sie vermehrten sich. Zuerst waren es nur 70 Familienangehörige, aber zum Schluss kamen bestimmt mehr als 1 Million nach ein paar hundert Jahren. Und durch die Bedrückung des Pharao schrien sie zu Gott. Und Gott schickte ihnen Mose, der führte sie aus diesem Land und wollte sie wieder in das Land von das Land führen, in dem Abraham gelebt hat und das Gott ihm verheißen hat als Besitz. Zu Lebzeiten Abrahams ist das noch nicht geschehen. Auch die Nachkommen, die so zahlreich sein sollten wie die Sterne am Himmel oder der Sand am Meer, das war noch nicht zu Abrahams Zeiten. Aber das war ihm wohl auch klar. Aber was Gott verheißt, das tut er. Was Gott spricht, das tritt ein. Deswegen, wir können uns 100% auf Gottes Wort verlassen. Denn auch wenn er uns etwas zeigt, Licht gibt über eine Sache, er wird dabei bleiben. Gut, diese Millionen wurden aus Ägypten herausgeführt, durchs Rote Meer hindurch. Am Sinai schlossen sie einen Bund mit Gott. Und Gott sagte, ihr sollt mein Volk sein und ich werde für euch sorgen. Wenn ihr in meinen Geboten bleibt und so weiter. Das war ein Bund. Von Gottes Seite ein ewiger Bund. Denn Gottes Wort ist ewig und bleibend. Vom Volk Israel ein Bund, der häufig gebrochen wurde, zum Leidwesen Gottes. Er wollte ja so sehr ein Volk haben, das ihm dient. Aber noch am Berg Sinai machten sie sich ein Götzenbild, etwas, was sie anbeteten, etwas, was ihnen wichtig ist, und sagten von diesem goldenen Kalb, was sie da gebaut hatten, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Gott war sehr, sehr, sehr verletzt. Er wollte doch direkt mit ihnen in Verbindung treten und wollte nicht über ein goldenes Kalb angebetet werden. Aber er blieb treu und die Israeliten taten Buße und gingen weiter mit ihrem Gott. Durch alle Schwierigkeiten. Aber an dem Berg Sinai wurde noch etwas Besonderes gemacht. Die Israeliten machten nicht ein Götzenbild, sondern sie bauten ein Zelt, ein Wohnort für Gott und ein Ort der Begegnung. Das hieß das Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte. Und Gott gab genau den Bauplan. Und Mose und die Israeliten machten alles genau nach dem Bauplan. Und irgendwann, ja, noch etwas. Und was ganz besonders ist, dieses Zelt wurde nur aus freiwilligen Opfern gebaut. Jeder brachte irgendetwas. Stoffe, Felle, Kleinode, was immer dort gebraucht wurde, Gold, Silber, damit wurde das Zelt gebaut. Und als das Zelt fertig war, was war da? Da füllte die Herrlichkeit des Herrn dieses Zelt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Zelt. Als Bestätigung dafür, dass Gott zufrieden war. Und ich bin daran erinnert, an unsere Versammlungen. Sie sind auch wie so ein Zusammentragen von lauter Material für das Haus Gottes. Jeder Bruder, jede Schwester bringt etwas zum Aufbau der Gemeinde. Was baut die Gemeinde heute auf? Etwas von Christus. Eine Erfahrung von Christus. Ein Psalm. Eine kleine Lehre. Eine Erfahrung, die auch für die anderen so aufbauend ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, was ist es also, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalmen, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Zungenrede, hat eine Auslegung, lasst alles zum Aufbau geschehen. Das ist doch wunderbar. Ja, so bringt jeder etwas und trägt bei zum Aufbau der Gemeinde. Das freut den Herrn. Wenn das geschieht, dann gibt er seine Herrlichkeit dazu. Wir vertrauen nicht uns selbst. Wir vertrauen auch nicht unseren tollen Zeugnissen oder Botschaften. Wir geben einfach freimütig, so einfach wie wir sind. Geben wir etwas. Geben wir etwas. Bringen etwas. So ist es mit dem Aufbau der Gemeinde. Und das bringt auch die Fülle in der Gemeinde heraus. Es bringt, es scheint etwas Lebendiges heraus in der Versammlung. Wir machen keinen Frontalunterricht. Wir haben Gemeinschaft. Natürlich, Konferenzen ist was anderes. Aber wir haben Gemeinschaft untereinander. Wir teilen aus. Wir versorgen einander mit dem wunderbaren Wort. Lobt den Herrn. Ach, es ist ein wunderbares Gemeindeleben, wenn wir frei sind und uns frei machen von allem anderen, vor allen Dingen von unseren eigenen Vorstellungen. Ah ja, ich kann nichts, ich kann nichts geben, ich bin nichts, ich bin ja nichts. Und ach, lass doch die Brüder machen. Und der Herr braucht diese Gaben, von jung und von alt. Ja, wohl dem, der diese Berührung des Herrn macht, diese Herrlichkeit des Herrn mal berührt hat und das zum Anlass nimmt, es in die Gemeinde zu bringen. Es müsste ja sonst sein, als ob wir Gott gar nicht erfahren, als ob gar nicht lebendig wäre. Aber Gott ist lebendig in jedem Einzelnen von uns. Ihr wisst, ein paar hundert Jahre später nehmen die Israeliten Jerusalem ein und in Jerusalem, ja, da sollen sie dreimal pro Jahr zusammenkommen. Und auch da bringen sie ihre Gaben und Opfer nach Jerusalem. Der David hat diesen Platz gefunden, wo der Tempel gebaut werden sollte. David bezeugt das auch in Psalm 132. Es war gar nicht so einfach, aber der Herr hat ihn geleitet und der Herr hat auch ihm große Gnade gegeben. Und er betet: Gedenke, Herr, an David und all seine Mühsal, der dem Herrn einen Eid schwor und gelobte dem mächtigen Jakobs: Ich will nicht in mein Haus gehen, noch mich aufs Lager meines Bettes legen. Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Also, er hat gefragt und Gott hat geantwortet. Und uns kann dasselbe passieren. Wir fragen und Gott antwortet. Es ist sogar verheißen. Ja. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer fragt, der bekommt Antwort. Das ist der Weg, wie wir mit unserem Gott umgehen. Er ist so nahe. Wir müssen nicht lange warten, doch gut. Er hat hier, bevor das Haus gebaut wurde, gesucht, dringend gesucht. Wo können wir einen Platz finden für das Haus unseres Gottes? Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata. Wir haben sie gefunden im Gefilde von Jah. Wir wollen in seine Wohnung gehen und anbeten vor dem Schemel seiner Füße. Herr, mache dich auf zur Stätte deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Und ein paar Verse später sagt er: Denn der Herr hat Zion erwählt. Das ist der Ort, wo der Tempel später stand, Jerusalem auch. Und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Das ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, dann das gefällt mir. Ihre Speise will ich segnen und ihren Armen Brot genug geben. Und so weiter. Ihre Priester will ich mit Heil kleiden und ihre Heiligen sollen laut jubeln. Weißt du, das ist der Ort der Zusammenkunft. Das ist Jerusalem, das ist der Tempelplatz. Sein Sohn baut den Tempel und dann wird alles Wirklichkeit. Dann kommt das Volk dreimal im Jahr dort zusammen und feiert und festet und bringt die Opfer und betet Gott an. Das ist ein Bild, was auch oft im Neuen Testament benutzt wird. Jerusalem, der Tempel, sind ein Bild für die Gemeinde. Ein Ort der Zusammenkunft. Ein Ort, wo Gott regiert, wo Gott spricht, wo man seine Anwesenheit feiert. Das will Gott. Da ist sein Reich. Da kommt sein Reich zum Ausdruck. Aber Salomo baut den Tempel, aber kurz nach ihm, bei seinem Nachfolger. Da gibt es Probleme. Schon zu Lebzeiten Salomos hat er einen jungen Mann entdeckt, der war sehr fähig. Und er setzte ihn ein als Fronvogt über bestimmte Bauwerke, die er damals hatte. Und er war sehr tüchtig und war angesehen, aber dann merkte Salomo, er war ehrgeizig und wurde zur Gefahr. Und dann wollte ihn töten. Aber dieser Mann, der floh nach Ägypten, der hieß Jerobeam und wartete, bis Salomo tot war. Und dann kam er zurück. Und als Rehabiam, der Sohn Salomos, an die Regierung kam und die Stämme zu ihm kamen und sagten, du, dein Vater Salomo hat seine Lasten schwer auf unsere Schultern gelegt. Kannst du nicht die Lasten für das Volk etwas erleichtern? Dann hörte er zwei Parteien. Er hörte die alten Ratgeber und die sagten, mach's dem Volk leichter und du wirst Akzeptanz finden. Und die Jungen sagen, nein, du sollst deine Macht behaupten. Nicht wahr? Das wird ja auch als Schwäche ausgelegt. Und Rehabiam hörte auf die Jungen und der Erfolg war, dass 10 Stämme sich zurückzogen von ihm. Und an der Spitze Jerobeam. Jerobeam hatte zuerst sogar eine Verheißung von Gott. Aber was er nun machte, das hat Gott sehr, sehr verletzt. Er machte neue Anbetungsstätten. In Bethel und in Dan. Bethel an der Grenze zu Juda. Da sagt er, ihr müsst nicht bis hin nach Jerusalem ziehen. Es ist ein weiter Weg. Man braucht ja zum Teil tagelang. Machen wir eine Anbetungsstätte in Bethel und eine Anbetungsstätte weiter im Norden in Dan. Und ich mache euch je ein goldenes Kalb in Bethel und in Dan. Und das ist der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Wow, durchsichtig. Und das alles, um an der Macht zu bleiben. Denn wenn die Leute immer nach Jerusalem gehen, das könnte ja gefährlich werden für ihn. Denn Jerusalem war ja der Ort der Einheit. Und das wird ihnen wahrscheinlich immer wieder gesagt werden. Wir müssen nach Jerusalem kommen. Also, kurzerhand 2 neue Anbetungsstätte und dann war die Sache gelaufen. Und der Herr war sehr, sehr verletzt. Und ein Prophet hat ihm auch Schlimmes geweissagt. Was macht der Jerobeam? Ja, er will den Propheten gleich töten lassen und das wird verhindert, aber diese Sünde Jerobeams, die wird 14 Mal erwähnt, dass er das Volk Gottes gespalten hat und neu den Götzendienst aufgerichtet hat. 14 Mal nach ihm und noch ein 15. Mal. Einige Zeit später wurde Israel von Assyrien eingenommen, weggeführt. dieses Land mit Assyrern, mit Götzendienern umgesiedelt, eingenommen von diesen neuen Siedlern. Und von Israel, von dem nördlichen Israel, ja, war bald nichts mehr zu sehen. Aber auch Juda war nicht, ich muss noch dazu sagen, als sie weggeführt wurden, als das beschrieben wird, wenn das beschrieben wird in der Schrift, da steht, und das tat Gott um der Sünde Jerobeams willen. Es ist schlimm, Spaltung zu machen, um der eigenen Ehre willen, um der eigenen Herrlichkeit willen. Das ist schlimm, das ist eine schlimme Sünde vor den Augen Gottes. Also es ist nichts, was es nicht gibt. Gott schafft ein Reich. Gott schafft eine wunderbare Beziehung zwischen sich und dem Volk. Und dann kommt etwas dazwischen und will das alles zerstören. Aber eins können wir sagen, Gott kommt zu seinem Ziel. 100 Jahre später wird auch Juda eingenommen. Denn auch Juda ist voll geworden mit Götzendienst. Und es war eine Strafe. Ja, dann kamen die Babylonier. Die brachten sie nach Babylon. Für 70 Jahre. Gott hat schon verheißen, in 70 Jahren werdet ihr wiederkommen können in euer Land. Und tatsächlich unter Kyros ist das eingetreten. Da zogen ein paar tausend von den zigtausend, die damals nach Babylon entführt wurden, zogen zurück, um das Haus des Herrn zu bauen. Sie kamen zurück. Sie richteten wieder auf. Sie hatten den Mut, den Glauben. Das, was der Feind zerstört hat, die Stadt, den Tempel wieder aufzubauen. Und ja, in gleicher Weise haben auch wir uns vor 50 Jahren in Freiburg aufgemacht. 8 Leute, um das Haus des Herrn zu bauen. Einfach so. Ich komme gleich noch darauf. Einfach aus diesem Bewusstsein heraus. Wir wollen nicht in der Spaltung bleiben. Wir wollen einen Ort bilden für die Einheit, für den Aufbau der Gemeinde in Einheit. Ja, und sie waren erfolgreich. Sie haben den Tempel gebaut, nach vielen Schwierigkeiten, wurde nochmal unterbrochen, die Feinde waren da. Okay, wir müssen mit allem rechnen, wenn wir an das Haus des Herrn gehen. Der Feind wird sich aufmachen. Einige Zeit später wurde auch die Mauer um Jerusalem gebaut. Auch alles unter viel Kampf. Aber jetzt gehen wir weiter. Das Reich Gottes. Gehen wir ein paar hundert Jahre weiter zum Kommen von Jesus. Jesus Christus kam. Und als er kam, sagte er, tut Buße. Denn das Reich Gottes ist mitten unter uns. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße. Das heißt einfach nur, kehrt um. Wendet euch zu Gott. Wendet euch zu eurem Gott. Weg von allem Religiösen, weg von allem Weltlichen. Wendet euch zu Gott. Das Reich Gottes ist nahe. Und wie sich später herausstellte, das Reich Gottes war in ihm. Er war die Verkörperung des Reiches Gottes. Und das war das ganz Besondere. Gottes Geist war in ihm, Gottes Leben war in ihm. Er war in der Lage, dem Vater völlig gehorsam zu sein, durch das Leben, was in ihm war. Er ist dem Leben gefolgt. Ja. Und er lebte hier auf der Erde, aber er diente nur wahrscheinlich 3,5 Jahre. Und dann ging er ans Kreuz. Das heißt, er wurde gefangen genommen und getötet. Aber vorher hat er noch gebetet. Er hat in Johannes 17 gebetet. Ein langes Gebet. Ein dringendes Gebet. Es war das letzte Gebet, wo er seine ganze Last zum Ausdruck brachte. Zuerst in 17, Vers 3 heißt es, und dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ist das was Besonderes, Jesus Christus zu erkennen? Ja, du kannst ihn nicht erkennen, es sei denn, du hast das ewige Leben. Willst du Jesus erkennen, wirklich erkennen, nimm ihn auf in dein Leben. In Kapitel 3 sagt der Herr zu Nikodemus, dem Angesehenen aus den Juden, der zur Nacht kam und ihn fragte, Herr, du bist ein großer Lehrer und so. Er ließ ihn gar nicht ausreden und er sagte ihm, du musst von Neuem geboren werden. Vergiss die Lehre. Du musst von Neuem geboren werden. Wer von Neuem geboren wird, bekommt ewiges Leben. Neu geboren werden, im Glauben, im Vertrauen an ihn, ihn in unser Leben aufnehmen, das ist von Neuem geboren werden. Und so sind wir alle, die wir Jesus aufgenommen haben, sind versetzt von einem Reich der Finsternis, wie es im Kolosser heißt, hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es ist eine Versetzung, eine existenzielle Versetzung. In Gottes Augen eine große, wichtige Wirklichkeit und wir erkennen erst Stück für Stück, was mit uns geschehen ist. Aber eins wird möglich. Du wirst Jesus kennen. Jesus kennen in seiner Herrlichkeit. Er hat am Kreuz für unsere Sünden gelitten und ist gestorben, hat alle unsere Sünden getragen, unsere Lasten. Jetzt können wir aufgrund dieses Todes um Vergebung bitten und ihn aufnehmen in unser Leben. Er will in ein reines Herz, in einem reinen Herzen will er wohnen. Und dafür muss ich mir mindestens einmal die Sünden vergeben lassen und dann gleich den Herrn aufnehmen. Das ist wunderbar. Das ist eine herrliche Erfahrung. Da finde ich wirklich Sinn und Ziel meines Lebens. Die Grundlage, alles ist in diesem Christus. Gott hat in Christus alles zusammengefasst. In ihm ist das Reich. Damals wie heute. Heute ist er der Auferstandene. Er ist so verfügbar und so nahe. Nehmen wir ihn doch an. Heute ist eine Gelegenheit, Jesus Christus anzunehmen. Und ich möchte jeden bitten, der hier ist und das noch nicht gemacht hat. Nimm Jesus an. Du wirst es nie bereuen. Nie bereuen. Er ist so herrlich und er ist wirklich der Sinn unseres Lebens. Gott hat uns deswegen so geschaffen, wie wir sind. Ja. damit wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen können und durch ihn leben können. Das wird unser Leben verändern, das wird unser Leben in gewisser Weise revolutionieren. Vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen, aber Stück für Stück werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, ihr nachfolgen, auch dem Herrn gehorchen. Es ist ein wunderbares Leben. Und es ist ein ewiges Leben. Wer im Reich Gottes ist, dieses Reich Gottes ist ein ewiges Reich, der hat auch ewiges Leben. Wie auch in Johannes 3, Vers 16 und 17 heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er die Welt rette. Ja, jeder, der Jesus Christus aufgenommen hat, der wird gerettet. So, wir sind noch nicht bei der Gemeinde. Oh, Herr Jesus, ja, wir können irgendwann fortsetzen. Das macht auch nichts. Aber ihr kennt die Geschichte in dem Augenblick, wo Jesus Christus auferstanden war und seinen Geist in die Jünger hineingeblasen hat, da wurden sie ganz anders, da wurden sie verändert. Und sie blieben zusammen und beteten, ja, sie beteten und fasteten sicher auch. Ja, wir sprachen vor kurzem auch über das Fasten. Wenn wir ein Anliegen haben, es ist manchmal ganz gut zu fasten und zu beten. Es ist eine gute Übung. Wenn wir wirklich einen dringenden Wunsch haben und insbesondere einen Wunsch, dass sein Reich kommt, dass seine Gemeinde gebaut wird, dann ist es gut, auch mal zu fasten und zu beten. Und diese Jünger und diese ersten Gläubigen, die sich um die Jünger scharten, sie haben gebetet, 10 Tage lang. Erst hat der Herr sich immer wieder erzeigt als der Lebendige unter ihnen und hat sie über das Reich belehrt. Und dann, eines Tages war Pfingsten, und auf einmal, ja, da geschah etwas Wunderbares und ein Wunder geschah da. Denn Petrus, ganz anders als vorher, der feige Petrus, ist er jetzt nicht mehr. Er ist jetzt der mutige Petrus, gefüllt mit dem Geist, und er redet. Und die Leute waren betroffen. Dann steht hier, als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist heute nicht anders. Wenn du mich fragst, was soll ich tun, um Gott kennenzulernen, dann kann ich dir mit diesen Versen antworten. Tu Buße, kehr um, kehr dich zu Gott. Ja, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das machten sie dann auch. Und der Erfolg war, es sind 3000 Menschen auf einen Tag gerettet worden. Und es kam, ja, sie blieben aber beständig in der Lehre und der Gemeinschaft der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Und es kam über jede Seele Furcht und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, blieben beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und so weiter. Und täglich und stets waren sie einmütig im Tempel, brachen von Haus zu Haus das Brot, nahmen ihre Speise mit Freude und Lauterkeit des Herzens. Und in Kapitel 4, Vers 32 heißt es nochmal: Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern ihm gehöre, sondern es war ihnen alles gemeinsam, und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Also da ist was geschehen, da ist was geschehen. Und warum soll es nicht auch bei uns geschehen? Was hindert uns, dass hier auch so etwas bei uns geschieht? Ich will jetzt keinen Standard aufrichten, auch nicht den Standard, dass jetzt auf einen Tag 3000 Menschen gerettet werden müssen. Das war auch sicher nicht alles unvorbereitet, so will ich mal sagen. Es waren sicher auch schon viele Menschen in Jerusalem, die von Jesus gehört hatten und ihn selbst gehört hatten. Die waren vorbereitet, aber jetzt war der Augenblick, wo sie gerettet wurden und mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden. Sie waren zusammen in Einheit. In Einheit. Ja. Da fing die Gemeinde an, was vorher noch nie da war. Plötzlich war die Gemeinde da. Ja. Da war kein Programm, kein Gemeindeaufbauprogramm, keine Gemeindeerneuerung, kein dies und kein das. Der Heilige Geist war da. Gott war da. Der Herr war da. Die Autorität des Herrn war da. Die Schönheit des Herrn war da. Sie waren alle voll dabei, voller Freude. Voller Freude. Hingegeben. Besitz? Ach, zweitrangig. Drittrangig. Ach, vergesst es. Das, wo wir dran klammern uns, ja, wo wir gebunden sind. Alles ist wie abgefallen. Sie waren frei, frei von allem. Frei für den Herrn, frei für den Aufbau der Gemeinde. Geschwister, so etwas ist wunderbar. Aber die Bibel ist sehr sachlich und sehr nüchtern. Und sie zeigt uns wenige Kapitel später, zeigt sie uns ein Problem, was aufkam. Plötzlich kam ein Problem auf. Einige wollten etwas darstellen, was nicht war, was nicht in ihrem Herzen war. Sie haben den Heiligen Geist belogen, sozusagen. Ja, es ging darum, ein Feld, was sie verkauften, und sie sprachen sich vorher ab, okay, so und so viel geben wir der Gemeinde und so viel behalten wir selbst. Und dann, ist ja alles in Ordnung. Aber dann wollten sie so erscheinen, als ob sie ihr alles gegeben haben. Und Petrus fragte sie, der wusste innerlich, da ist etwas nicht in Ordnung. War das alles? Wir haben alles gegeben. Aber haben verschwiegen natürlich, dass sie was zurückbehalten haben. Aber Petrus wusste das innerlich. Ja, und sie wurden sofort auf der Stelle, fielen sie tot um. Als Warnung, dass wir nicht heucheln sollen. Kurze Zeit später war wieder ein Problem. Ein soziales Problem. Die Bibel ist sehr nüchtern. Es zeigt sehr viele Probleme auf, die aufkamen, damit auch wir nicht denken, es gibt in der Gemeinde keine Probleme. Ich sage euch, in den 50 Jahren Gemeindeleben haben wir alles erlebt, was man so alles erleben kann. Und ja, lobt den Herrn für alle Geschwister, die trotz dieser Probleme da sind und noch Gemeinde bauen wollen. Ja, wir brauchen den Herrn als Haupt. Wo der Herr als Haupt ist, da geht es auch voran. Wenn wir auf die Probleme schauen, sind wir schnell abgelenkt, schnell enttäuscht, dies und jenes. Aber auf den Herrn schauen, mit dem Herrn Verbindung halten, das hält uns an ihm und in der Gemeinde. Der Herr will seine Gemeinde bauen. Das hat er in Matthäus 16 gesagt, ganz eindeutig. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Aber bitte, ja, halte dich an mich, halte dich nicht an deine Seele, halte dich nicht an Menschen, halte dich an mich. Oh, Herr Jesus Christus, ja, Herr Jesus, es gibt Probleme. Im nächsten Buch der Bibel, am Ende von Römer 16, da steht etwas, das war jetzt 20, 30 Jahre später, 40 vielleicht. Ich bitte euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche Spaltungen und Ärgernisse anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und weicht von ihnen, weicht von ihnen. Die Gemeinde als solche ist inklusiv, schließt alle Gläubigen ein. Aber wenn jemand Spaltung macht, der kann nicht eingeschlossen werden. Wir haben Einheit untereinander, aber nicht mit Spaltung. Die Spaltungen und Ärgernisse anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und weicht von ihnen. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Die Gemeinde ist eins. Die Gemeinde ist eins. Aber wie weit geht die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde? Und welche Einheit dürfen wir auf keinen Fall zerstören? Das Zeugnis der Schrift ist sehr eindeutig. Die Einheit der Gemeinde, und ich denke, das müssen wir nach langer Zeit auch mal wieder betonen, ist örtlich begrenzt. Du siehst es ganz klar, im Neuen Testament gibt es kein anderes Beispiel. Es ist durchweg so, dass die Gemeinden nach ihrem Ort bezeichnet werden. Sie umfassen also die Gläubigen am Ort. Die Briefe von Paulus gingen an die Gemeinde in Thessalonich, an die Gemeinde in Kolosse, in Philippi, in Ephesus, nach Rom, in die Gemeinde. Es war selbstverständlich, dass diese Gemeinden auf den Ort begrenzt waren, nicht über den Ort hinausreichten, sondern auf den Ort begrenzt waren. Sehr eindeutig. Es gibt natürlich auch Stellen in der Schrift, wo es heißt, die Gemeinde in seinem Haus. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es die Gemeinde an dem Ort war, die sich in seinem Haus versammelt. Ich habe vor einer Woche habe ich eine Gemeinde besucht. Es waren 20 Geschwister, ja, 20 Geschwister. Und die passen gut in ein Haus. Und die hatten damals zum Teil auch sehr große Häuser, große Innenhöfe, und wo man sich gut versammeln konnte. Es ist also nicht übertrieben, ist auch keine Frage des Platzes, es ist eine Frage des Ortes. Und wir sehen das bis hin nach in Offenbarung gibt es auch die Gemeinde, ja, in Ephesus, die Gemeinde, in Smyrna, die Gemeinde und so weiter, Pergamon, Sardes und so weiter, bis Philadelphia und Laodicea. Jeweils Gemeinden am Ort. Durchgängig. Aber was wir heute sehen in unserer Umgebung, sind viele, viele Spaltungen. Wir können das nicht zurückdrehen. Wir können dieses nicht zurückdrehen. Aber wir können, wenn wir anfangen, Gemeinde zu bauen, können wir sagen, wir wollen es entsprechend dem Muster der Schrift machen. Das ist auch eine Art Gehorsam. Damals ging die Einheit der Ortsgemeinde verloren. Es entwickelte sich eine Weltkirche, katholische Kirche, ja. Es war schon relativ früh. Da fing man an, so durch Hierarchie und durch sogenannte Bischöfe zu ordnen, ja, und zu systematisieren, zu organisieren und das Gemeindeleben am Ort ging verloren. Man hat zwar noch sich am Ort versammelt, aber das war alles unter einer Zentralregierung. Und diese Zentralregierung war alles andere, zum Schluss alles andere als geistlich und göttlich. Das wurde dann durch Luther aufgebrochen. Eigentlich schon war vor ihm ein Johannes Huss in Prag, der auch schon sehr, sehr klar davon geredet hat, dass die katholische Kirche nicht das Richtige ist. Durch die Jahrhunderte hindurch hatte sich natürlich auch eine ganze Menge Müll angesammelt, Götzendienst, Anbetung. Maria kam hinein, stellte sich sozusagen zwischen Christus und die Gemeinde. Viele, viele Götzendienste mit Heiligen und so weiter. Aber auch viele Missstände. Die Kirche regierte wie ein autokratischer Staat, tötete viele Christen, viele wahre Gläubige, wo sie ihre Einheit angetastet sah. Und es wurden mehr Christen durch die Kirche getötet als in den ersten Jahrhunderten der Christenverfolgung. Aber das ist jetzt nur nebenbei. Also durch Luther ist das aufgebrochen worden. Auch er, ja, der Huss, der sollte dann zur Verteidigung seiner Lehren nach Konstanz kommen und man hatte ihm freies Geleit versprochen. Und dann, als er da war, hat man ihm kurz den Prozess gemacht und ihn getötet. Das ist die Kirche. 100 Jahre später kam dann Luther, aber Luther sollte dasselbe Schicksal erleiden, aber die Fürsten, die schon auf seiner Seite waren, haben ihn geschützt. Und so lief das Evangelium, lief das Neue Testament, wie ihr wisst, lief dann durch Deutschland und alle Lande. Ja, die neue Bibelübersetzung von Luther hat wirklich durch die Druckkunst dann schnell den Weg gebahnt, auch für die Befreiung von der katholischen Kirche. Aber zu seiner Zeit gab es schon Leute wie Schwenkfeld, die das Wort in wunderbarer Weise ausgelegt haben und auch praktiziert haben. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich das alles aufzähle, aber vieles, was wir heute praktizieren, hat schon der Schwenkfeld gesagt. Rein vom praktischen Glaubensleben, vom praktischen Gemeindeleben her. Und das war ein Zeitgenosse von Luther. Aber Luther hat ihn bekämpft wie sonst was. Er sah auch in ihm einen Widersacher und er war so ein lieber Mensch. Er hat nur das vorgebracht, was er in der Schrift entdeckt hat und was ihm auch der Herr offenbart hat. 200 Jahre später kam dann Zinzendorf im 18. Jahrhundert und auch er hat viel vom Gemeindeleben neu entdeckt. Vor einiger Zeit las ich in einer Buchausstellung, griff ich so nach einem katholischen Lexikon und guck mal, was sie über Gemeinde schreiben hier. Und dann las ich da von einem Theologen aus dem 19. Jahrhundert, der schrieb, ja, die ursprüngliche Form des Gemeindelebens ist die Ortsgemeinde. Oh, gut, sage ich, gut, diese Erkenntnis. Aber es hat natürlich zu nichts geführt in der katholischen Kirche. Die Wahrheit ist da, aber niemand richtet sich nach der Wahrheit. Und Watchman Nee hat dann angefangen, sich auch zu fragen, was ist eigentlich der Grund dass wir Christen so zerspalten sind, wo doch der Herr eindringlich betet. Er betet eindringlich. Ich will jetzt Johannes 17 weiterführen. Und ich bitte nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie in eins vollendet seien. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ist es klar? Ich in ihnen, du in mir, damit sie in eins vollendet seien. Ja, wunderbar. Das ist die neue Einheit. Die Einheit im alten Bund war Gott, der regierte, aber fern vom Volk. Die Einheit und das Reich im Neuen Testament ist Christus in uns. Er in Gott und wir in ihm, damit wir in eins vollendet sind. Das ist die vollendete Einheit. Wir müssen das mal uns vor Augen führen, dass das, diese Gemeinschaft mit Gott und untereinander im Geist, ist die vollendete Einheit. Wunderbar. Müssen wir den Herrn loben, dass er das uns gegeben hat. Und das wollen wir auch halten. Darum sagt auch Paulus im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 4, das haben wir gestern schon gehört, die 7,1, dass wir eifrig bestrebt sein sollen, die Einheit des Geistes zu halten durch das Band des Friedens. Das heißt, wir haben sie schon. In dem Augenblick, wo wir den Geist empfangen haben, haben wir auch die Einheit des Geistes. Und wir halten sie nur. Eifrig bestrebt, die Einheit des Geistes zu halten durch das Band des Friedens. Und jetzt zählt ihr 7 ein auf. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen, durch alle und in allen. So. Ein Leib, das ist der Leib Christi, mal in einer ganz universalen Blickrichtung. Der Leib, das sind die Christen, die gläubigen Christen, die Jesus Christus aufgenommen haben. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und der Zukunft, überall auf der Welt. Das ist ein Leib. Wir sind ein Leib, weil wir ein Leben haben. Und wir sind zusammengefügt zu einem, nein, noch nicht zusammengefügt, Entschuldigung. Und wir haben ein Haupt, das ist Jesus Christus. Aber der Leib ist noch nicht so zusammengefügt. Wir kennen die meisten ja gar nicht. Aber wenn wir mal jemanden im Zug treffen, ja, es stellt sich heraus, wir sind beide Christen. Ist das nicht eine große Freude? Wir haben sofort die Gemeinschaft, wir haben sofort Einheit. Es ist gut, Gemeinschaft unter Christen zu pflegen. Aber Gemeinschaft ist noch nicht Aufbau. Der Herr will eine aufgebaute Gemeinde. Eine aufgebaute Gemeinde. Und das ist die Gemeinde in Ephesus. Also, wenn er hier schreibt, ein Leib, so spricht er zwei Dinge an. einmal diesen universalen, für uns unsichtbaren Leib, es sei denn, wir treffen jemanden, der zu diesem Leib gehört, dann wird es plötzlich auch wieder wirklich. Und der Leib, die Gemeinde in Ephesus. Und das ist eine aufgebaute Gemeinde. Lobt den Herrn. Und ein Geist ist klar. Der Herr Jesus Christus wurde in Auferstehung zu dem Geist, der das Leben gibt. Eine Hoffnung unserer Berufung. Wir alle haben eine Hoffnung. In dem Augenblick, wo wir Christus in uns haben, haben wir ewiges Leben. Wir haben ewiges Leben, sowohl real in uns, als auch Hoffnung nach unserem Tode. Und wir haben die Gewissheit, wir sind aus dem Gericht Gottes herausgenommen, weil ja Christus unser Gericht getragen hat. Ein Herr Jesus. Es gibt nicht mehrere Herren. Ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und an diesen 7:1, da muss sich die Einheit der Gemeinde messen lassen. Wir dürfen nicht mehr eins haben, nicht mehr als diese 7:1. Herr Jesus Christus, in dem Augenblick, wo sich Personen dazwischen schalten, da wird es wieder schwierig. Da geht die Einheit verloren. Und Watchman Nee, ich rate euch mal, das Buch zu lesen, das normale Gemeindeleben. Und zwar Kapitel 6, da ist es alles sehr schön aufgezählt, die 7 Faktoren der Einheit und auch die 7 Gründe für die Spaltung. Und diese 7 Gründe für die Spaltung sind immer etwas, was hinzugefügt wurde. Zum Beispiel, als erstes wird erwähnt, irgendein Mensch, ein begabter Mensch, der plötzlich, nicht plötzlich, sicher auch über längere Zeit, hinzugefügt wird und zum Faktor der Einheit wird. Der 8. Faktor sozusagen. Und damit haben wir die Einheit schon verloren. Er sagt da, dann sind wir schon zur Sekte geworden. Ich kenne auch verschiedene Ortsgemeindebewegungen, wo ein Mensch an der Spitze steht. Und an diesem Menschen und an der Einheit mit diesem Menschen wird entschieden, ob jemand zur Gemeinde gehört oder nicht. Man spricht von Diensten. Das ist der Dienst und das ist der Dienst und das ist noch ein Dienst. Wir haben schon schlimme Erfahrungen gemacht mit diesen Diensten. Aber zur Einheit haben sie nicht geführt. Sie haben zum Aufbau ihres Werkes geführt. Und deswegen müssen wir sehr darauf achten, dass nicht irgendwo ein Mensch dazwischen steht. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Wir können andermal fortsetzen. Aber ich sage euch, wo die Einheit da ist Herrlichkeit. Da ist Herrlichkeit. Ich habe vorhin Psalm 132 gelesen. David auf der Suche nach einem Platz. Lass auch uns einen Platz suchen. Ja, für uns, für den Herrn und auch Platz für das Volk. Und jetzt lese ich Psalm 133 vor. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen, Leben bis in Ewigkeit. Es ist, die Gemeinde ist schon eine feste Burg, auch für unseren Glauben. Ohne Gemeinde schwierig. Der Herr hat es so klar gemacht, so offenbar gemacht. Und der Herr hat, ich würde sagen, 50 Jahre lang die Gemeinde gesegnet. Wir haben alles Mögliche erlebt mit Menschen. Und mit Geschwistern. Auch mit Geschwistern, die Personen nachgefolgt sind. Anstatt die Einheit der Gemeinde am Ort zu halten, wie es in der Schrift steht. Wir haben vieles erlebt. Aber die Gemeinde steht. Und sie wird weiter bestehen. Und unser Bestreben ist, dass viele Menschen die Gemeinde sehen. Viele Menschen vom Herrn berührt werden. Viele Menschen, ja, aufgebaut werden zu seiner Gemeinde in Herrlichkeit. Danke dem Herrn für alle die Gnade, die er uns bisher erwiesen hat.
Ich möchte noch Psalm 127 vorlesen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeitet es die daran bauen. Amen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet,